wette, niemand ist müde, niemand ist im Mittagstief. Alle haben richtig Bock und haben gute Laune, sind voll dabei. Ich wusste es. Ist immer so um diese Zeit. Okay. Ich will euch erstmal eine lustige Geschichte erzählen. Ich komme eigentlich aus Wuppertal, die beste Stadt der Welt. Wir haben die Schwebebahn, die Elberfelder Bibel kommt aus Wuppertal und was besonders die Hausfrauen neidisch machen wird, da wo ich herkomme, da wurde der Thermomix erfunden. So sieht's aus. Ja. Und wir waren mit der Outbreak Band zum ersten Mal im Schwabenländle bei einer Familie, so richtig mit einem Bauernhof und allem drum dran. Ich kenne das, wie gesagt, nicht. Ich bin ein richtiges Stadtkind. Und ich hatte mir morgens die Haare zurecht gemacht und komme zum Frühstückstisch. Und die Band ist schon da. Und wir hatten damals noch einen Bassisten mit, glaube ich, etwas längeren Haaren. Dann geht die Frau zu dem Bassisten und fragt ihn, ob er denn gerne einen Zopf hätte. Und ich dachte, was ist das für eine merkwürdige Frau, die einfach zu einem Mann hingeht und den beim Frühstück fragt, ob sie dem einen Zopf machen soll. Und ich habe gedacht, andere Länder, andere Sitten, ist ja auch okay, und habe mich um meine Sachen gekümmert. Dann kommt sie zu mir und fragt mich, ob ich gern einen Zopf hätte. Und ich habe ja nicht gewusst, was sie wollte, und ich hatte mir ja die Haare gemacht. Und ich war dann so, nee, brauche ich nicht. Dann sagt sie, ja, aber selbst gemacht. Das war sehr, sehr merkwürdig. Und habe dann gesagt, nee, danke, ich komme schon klar. Und dann ging sie weiter. Wir haben auch ein paar Schwaben bei uns tatsächlich in der Band. Und dann war einer, der hat dann endlich mal zum Zopf Ja gesagt. Weil ich habe schon gedacht, diese Frau, die ist vielleicht krank, ich weiß es nicht. Und dann holte sie aus der Küche endlich euren Hefezopf. Und dann hat sich die Geschichte aufgeklärt. Ja. Gut, okay. Dein Name ist Liebe. Die Botschaft, die hat ganz viel mit dem Namen zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch mal so mit eurem Namen viel auseinandergesetzt habt. Ich stelle so fest, ganz viele Menschen sind gar nicht so sehr mit ihrem Namen versöhnt. Meistens, wenn ich frage, wer mag seinen Namen, melden sich nur ganz wenige. Ich mache mal den Test. Wer mag seinen Namen? Oh! Okay, für alle die sich nicht gemeldet haben, ich möchte dich gern trösten. Es gibt immer einen, der noch schlimmer heißt als du. Und wahrscheinlich ist dein Name gar nicht so schlimm. Namen werden sich oft lange und sorgfältig überlegt. Ich habe das in meiner Schwangerschaft gemerkt. Ich habe meinen Mann in den Wahnsinn getrieben. Weil sobald der Schwangerschaftstest positiv war, ging schon der Prozess los, einen Namen zu finden. Und ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Ich fand auch tatsächlich Mädchennamen schwieriger als Jungsnamen, weil ich finde, Jungsnamen, die müssen halt irgendwie cool sein, ein bisschen stark, aber trotzdem was Freches haben. Aber Mädchennamen, die müssen ja auch als erwachsene Frau ernst genommen werden mit dem Namen, den sie haben. Und man weiß noch gar nicht, werden sie eher so tough sein, werden sie eher so total feminin sein, man weiß es einfach nicht. Und ich habe mich so schwer getan, wirklich. Und irgendwann hat mein Mann mir gesagt, pass mal auf, jetzt bis zum 7. Monat werden wir darüber nicht mehr reden. Es nervt mich einfach nur. Ich habe die Namensbücher 100-mal durchgeblättert. Ich hatte eine Liste, wo einfach nur 100 Namen drauf standen. Es war sowas, was mich ganz, ganz doll beschäftigt hat. Und unser Sohn, der heißt Levi Robin. Und Levi heißt ja der Anhängliche. Und Robin heißt er, weil ich einfach ein riesiger Robin Hood-Fan bin. Der Gedanke, von den Reichen zu klauen und es den Armen zu geben, ist natürlich immer dann für die interessant, wenn man nicht zu den Reichen gehört. Aber ich liebe die Geschichte und so heißt er so. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er sehr anhänglich ist. Er ist so ein richtig typisches Muttersöhnchen. Das darf man so sagen, das sagt er auch selber über sich. Ich arbeite nebenher in einem Fitnessstudio, in dem er auch trainiert. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn er kommt und vor seinen Freunden mich drückt und küsst und sagt, Mama, wie war das Wochenende? Ich habe dich so vermisst. Und seine ganzen Jungs dabei stehen, dann denke ich manchmal schon, das finde ich sehr, sehr süß, aber ist ungewöhnlich für sein Alter mit fast 18 Jahren, das so zu machen. Er ist halt sehr anhänglich. Meine nächste Tochter, die heißt Mona Lynn, was so viel bedeutet wie, wenn du das zusammennimmst, der edle kleine Wasserfall. Und das könnte auch sie nicht besser beschreiben. Ich weiß noch, als sie laufen gelernt hat, haben die Leute sich schon lustig gemacht, weil sie schon immer so einen richtigen Hüftschwung hatte. Schon als kleines Baby mit der dicken Windel ist sie immer schon so lang gelaufen. Alles ist immer super schick und edel und sie redet wie ein Wasserfall. Also das passt einfach perfekt. Und unsere Kleine, die heißt Lotta Minou. Und das bedeutet eigentlich Lotta die Freie und Minou, je nachdem welche Sprache, kann es das Paradies bedeuten oder kleines Kätzchen. Und es ist auch wirklich, wie sie ist, eigentlich so ein freies, kleines Kätzchen, beschreibt sie echt gut. Und ich habe mal mich gefragt, wie kann das sein, dass bei all den Kindern ihr Name irgendwie zu ihrer Persönlichkeit passt? Kann das denn Zufall sein irgendwie? Oder habe ich jedes Mal eigentlich mit ihrem Namen etwas über sie ausgesprochen, wenn ich sie so nenne? Und habe mich das oft gefragt. Prägen Kinder die Namen, die sie haben, oder Namen prägen die Kinder dann in eine gewisse Richtung? Ich habe mich dann irgendwann entschieden, ich möchte gar nicht, dass Namen die Persönlichkeit prägen. Viele wissen das nicht. Mein Name, der im Pass steht, ist eigentlich Miriam. Und es bedeutet die Rebellische. Und da sagt meine Mutter aber auch, ja. Das passt ja auch. Aber finde ich, hat sie dann auch selber Schuld, weil sie hat mich ja so genannt. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, dass Namen schon auch prägen und dass Gott sich, guck mal, ich habe mir 9 Monate nur Gedanken gemacht. Wie lange hat sich Gott Gedanken gemacht über deinen Namen und wer du bist und dass das alles seine Richtigkeit hat und vor allen Dingen, dass nichts zufällig ist, so wie du bist, so hat er dich erdacht und hat da lange drüber nachgedacht und ihn sorgfältig ausgesucht. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, kennst du den Namen, den Gott für dich eigentlich ausgesucht hat und den er dir gegeben hat? Denn das deckt sich nicht immer mit dem, das haben wir auch heute hier schon gehört, bei der Talkrunde, mit dem, wie wir uns selber immer wahrnehmen oder wie wir uns selber nennen. Das sind sogar manchmal sehr, sehr unterschiedliche Namen, die Gott uns gegeben hat und Namen, die wir uns selber gegeben haben. Ich habe mal auch ein Beispiel mitgebracht aus der Bibel. Ist eigentlich ganz witzig, weil es auch die gleiche Bibelstelle ist wie aus der ersten Botschaft. Markus 14, Vers 4, wo die Frau kommt und Jesus dann salbt, heißt es, es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Und was Jesus antwortete, ist, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Doch interessant, die Jünger nennen es Verschwendung, Jesus nennt es ein gutes Werk, obwohl es genau die gleiche Tat ist. Es ist so, dass die Welt eigentlich dich immer bei deiner Schwäche benennt, aber Gott benennt dich eigentlich immer bei deiner Stärke. Es gibt eine Sache, die mein Vater mich immer gelehrt hat, wenn ich mich über mich selber geärgert habe oder über Wesenszüge an mir. Er hat dann immer zu mir gesagt, Mia, du musst verstehen, deine größten Stärken sind auch deine größten Schwächen. Und ich musste als Kind oft darüber nachdenken, was er damit meint. Aber desto älter ich geworden bin und desto mehr man sich auch selbst reflektieren kann, verstehe ich, was er sagen will. Ich gebe euch mal so ein ganz banales Beispiel. Ich bin jemand, über den meine Freunde würden über mich sagen, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin. Bei uns zu Hause war das Motto immer lieber tot als zweiter. Und so haben wir gelebt und so haben wir gespielt. So haben wir unsere Zeit miteinander verbracht. Meine Schwester hat sehr unter mir gelitten, weil ich so ehrgeizig war. Und vor allen Dingen hat sie mit mir gelitten, wenn sie mit mir in einem Team war. Also so gegen mich zu verlieren war für sie kein Problem, aber mich im Team zu haben, bedeutete für sie immer den größten Stress ihres Lebens. Und ich habe das auch gemerkt, dass ich auch als Kind Abneigung erfahren habe aufgrund von dieser Eigenschaft, die ich hatte. Und habe mich dann, wie gesagt, gefragt, warum ist das so? Und warum bin ich so? Aber auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der sehr, sehr zielstrebsam lebt. Ich habe meine Ziele, die will ich erreichen und dafür tue ich auch alles. Und die negative Seite ist davon, bei Spielen manchmal ein bisschen zu eskalieren, weil man nicht gewinnt. So hat alles seine Vor- und Nachteile. Und man muss aber lernen, sich nicht selbst nur auf seine Schwächen zu reduzieren. Und wir Frauen, wir tun das so gerne. Dass wir eigentlich immer nur die Seite der Medaille sehen, die die schwache Seite ist, anstatt auch die Seite zu sehen, was genau das Gegenstück dazu ist. Warum du diese Schwäche hast, ist, weil du auch die passende Stärke dazu hast. Deine größte Stärke ist auch immer deine größte Schwäche. Und was dann auch oft passiert, ist, dass wir wissen das, die wir an Jesus glauben, ist, dass es halt eben auch den Teufel gibt und einen Feind gibt, der das liebt, uns klein zu halten, der das liebt, uns auf unsere Schwächen zu reduzieren. Und der, wenn du gerade mal irgendwo versagt hast oder wenn du gerade mal einen Moment gehabt hast, bleib mal in meinem Beispiel, und du hast jemanden angeschrien und ihm den Tischtennisschläger in den Kopf geknallt. Und dann so ein Moment kommt, dass dann oft du so eine Stimme hörst, die dann sagt, war doch klar, dass du schon wieder dich nicht im Griff haben kannst. War doch klar, dass du dich nicht beherrschen kannst. Ich hätte das vorher schon sagen können. Und dir dann die negativsten und hässlichsten Dinge über dich selber sagt. Und ich mache die Erfahrung oder habe sie schon oft gemacht, ich glaube dieser Stimme ganz oft, die mich eigentlich nur auf das reduzieren will, was ich nicht besonders gut kann. Aber bei Gott ist das ganz anders. Ich kann dir versprechen, wenn du auch manchmal solche Stimmen hörst, die in deinem Herzen zu dir sprechen, das ist niemals Gott, unser Vater. Gott, unser Vater, der würde uns niemals auf unsere Schwächen reduzieren und uns damit ansprechen, weil er der gute Vater ist, der eigentlich nur unsere guten Seiten sieht, der das Potenzial in dir sieht, der dich so geschaffen hat mit den ganzen Stärken, und er leidet da auch total drunter, wenn wir in dieser Sicht bleiben, immer nur das Negative an uns selber zu sehen. Ich habe in meinem Leben sehr viel Zeit verloren, um in meinen Dienst hineinzukommen und meine Berufung zu finden, weil ich so oft dem Feind geglaubt habe. Und wenn es dann auch noch ein paar Menschen gegeben hat in meinem Umfeld, die mir auch noch negative Dinge gesagt haben, habe ich denen auch mehr geglaubt, als daran zu glauben, dass Gott für mich einen Plan hat und eine Berufung hat. Und ich möchte euch gerne davon erzählen. Ich bin so ein Kind gewesen, das sehr viele Dinge sehr gut kann, aber in nichts die Beste ist. Und gekoppelt mit meinem Ehrgeiz, von dem ich euch schon erzählt habe, ist das ein sehr frustrierendes Leben für mich gewesen. Sei das im Tischtennis, sei das in anderen Sportarten, wenn du zwar immer gut bist, aber nie gewinnst. Immer der zweite Platz. Wenn du ein großes Gabenfeld hast, aber nie so herausstichst, dass andere auch so über dich sprechen würden. Ich habe schon gesagt, ihr kennt bald mein ganzes Leben. Meine Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Es werden ja aber meistens immer nur die gelobt, die rausstechen und nicht die, die einigermaßen gut sind, oder? Habt ihr schon mal irgendwie einen Elternteil hören, sagen ja, mein Sohn, der spielt wirklich so richtig durchschnittlich Fußball. Ich bin da sehr stolz drauf. So. Macht keiner. Und so ging es mir. Ich habe einen Vater, der in unserer Denomination sehr berühmt gewesen ist, ein sehr starker Theologe und Sprecher. Und alle hatten, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartung an mich, ja, die Mia, die muss auch irgendwann mal predigen. Und ich wollte das immer nicht. Und habe mich damit schwer getan, weil als ich mit 14 das erste Mal irgendwie so einen Input halten sollte oder irgendwie so, kamen sofort so Stimmen, ja, die darf das ja jetzt nur machen, weil ihr Papa der Pastor ist. Eigentlich ist das ja nur ein billiger Abklatsch. Die wird nie so gut sein wie ihr Vater. Sie ist gar nicht so schlau wie ihr Vater. Und das stimmt auch tatsächlich. Bei uns gibt es ein Sprichwort, jemand ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und das war ich so. Und ich wollte nicht mein Leben lang in einer Sache arbeiten oder mich rein investieren, in dem ich nie richtig gut sein würde. Genauso wie mit dem Singen. Ich gehöre definitiv nicht zu Deutschlands 10 besten, stärksten Worship-Leiter-Stimmen, die, wenn ich jetzt hier ein Vortragslied anfangen würde zu singen, ihr würdet weinen und niederknien, Bekehrungen und Erweckung würde ausbrechen wegen der Schönheit meiner Stimme. Nein, so ist es nicht, sondern es ist, reicht vollkommen aus für das, was ich tue. Und ich kann mich da drin bewegen, aber auch das wollte ich dann nicht. Als ich das erste Mal gefragt worden bin, ob ich ins Lobpreisteam komme, war für mich sofort klar, das möchte ich nicht. Warum? Ich werde niemals zu den Besten gehören. Und so war das so, egal in welches Feld ich hineingehen wollte, hat mich das so lange gehindert, meinen Platz zu finden, dass für mich der Name, den ich geglaubt habe, was mein Name wäre, wäre die Talentlose, weil ich nicht wirklich gut kann. Ich habe dann versucht, im Häuslichen zu punkten. Ich habe einen russlanddeutschen Mann geheiratet. Ich würde nicht sagen, dass ich das bereut habe, aber es hat es auf jeden Fall schwerer gemacht für jemanden, der häuslich nicht so begabt ist. Es muss keiner bei mir zu Hause verhungern, aber es hat noch nie jemand gesagt, meine Güte, das ist das Leckerste, was ich jemals gegessen habe. Kann ich das Rezept bitte mal haben? Dieser Kuchen hat die beste Konsistenz, die ich jemals gekostet habe. Solche Sätze kenne ich nicht. Aber in meinem Umfeld fallen sie andauernd, aber halt immer bei anderen. Dann hatte ich eine Freundin, die kann besonders gut Haare machen. Dann sind alle zu ihr gegangen und sie ist Friseurin geworden. Du bist so fantastisch, mit wie du Haare stylen kannst. Jeder hatte irgendwie so seins gefunden, worin er richtig gut war und mit der anderen Leuten dienen konnte, aber ich nicht. Und ich habe das Gott sehr lang vorgeworfen. Was ist dein Plan mit mir und warum kann ich nichts? Warum ist es so, dass jeder seinen Weg findet und in allem fantastisch ist, aber ich habe das Gefühl, ich bin immer übersehen. Ich bin immer nicht gut genug. Mein Vater, so süß wie er halt ist, hat gesagt, weißt du mir, du darfst halt nicht aufgeben. Egal wie gut du irgendwas kannst, es kommt immer ein Chinese, der es besser kann als du. Ja, mein Dad ist manchmal echt witzig. Naja, auf jeden Fall, das hat mir auch einfach überhaupt nicht geholfen. Und ich war echt so sauer auf Gott, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass sogar Türen, die sich mir eigentlich geöffnet haben, die wollte ich gar nicht da durchgehen. Einfach, weil ich immer über mich selber geglaubt habe, mein Name ist die Talentlose und ich habe nichts zu geben. Und so habe ich mich selber klein gehalten und wollte auch gar nicht so eine Karriereleiter aufsteigen oder irgendwie so. Ich hatte mich ein bisschen abgefunden von die Tochter von dem zu sein, hinzu die Frau von Juri Friesen zu sein. Und ich würde halt diejenige sein, die ihm den Rücken frei hält, damit er der große Superstar sein kann. Und ich kümmere mich halt um die Kinder und suche mir danach ein Hobby oder irgendwie. So hatte ich mein Leben vor mir gesehen. Und es kam dann zu einer Frauenkonferenz. Wir waren damals in Bad Gandersheim. Und wir hatten keinen Lobpreisleiter. Und es hieß dann, Mia, könntest du nicht den Lobpreis leiten? Und ich, nein, auf gar keinen Fall. Ich kann das nicht. Guck mal, Juri ist hier normalerweise Lobpreisleiter. Dann kommen hier 1000 Frauen hin zu einer Frauenkonferenz und dann bin da ich. Was ist das für eine Enttäuschung? Die haben dafür Geld bezahlt. Das ist kein Spaß. So, und deswegen machen wir das auf keinen Fall. Aber wie es auch irgendwie waren alle anderen schwanger und konnten nicht. Und irgendwie war ich so die einzige Option. So dass ich dann gedacht habe, okay, na gut, wenn es denn nicht anders geht, dann mache ich das halt. Und wir hatten damals einen Schlagzeuger, mit dem habe ich mich eigentlich nicht so gut verstanden. Wir hatten ganz oft so Diskussionen, auch gerade über theologische Bereiche, die manchmal sehr hitzig geworden sind. Und er war jetzt noch in der Band. Und wie das so ist, wenn wir selber unsicher sind über das, was wir tun, haben wir das Gefühl, dass alle das Gleiche denken, was wir über uns selber denken, oder? Manchmal sagen die Sachen, das meinen die gar nicht so, wir nehmen das sofort persönlich und so eine Situation hatte ich halt schon wieder und ich hatte wirklich überhaupt gar keinen Bock auf dieses ganze Ding und erst recht nicht darauf, den Lobpreis zu leiten. Und dann gab es, wie wir das so schön genannt haben, den prophetischen Stuhl. Der wurde immer einen Tag vor der Konferenz, hat das Lobpreisteam zusammengekommen und hat gebetet. Der prophetische Stuhl wurde in die Mitte gestellt, jeder musste sich da mal draufsetzen, da hat man für denjenigen gebetet. Und dann Eindrücke weitergegeben. Und ich saß dann auf diesem Stuhl und der Schlagzeuger sagt, ich habe ein Wort für dich. Und bei mir ging schon alles zu. Alle, aber nicht der Schlagzeuger. Ich will das jetzt nicht hören, was der mir zu sagen hat. Wahrscheinlich will er mir irgendwie was sagen, so wie, ja, das wird schon irgendwie okay sein, mach dir keine Sorgen. Oder vielleicht sogar was Schlimmeres, so wie, warum machst du das? Du weißt doch, dass du das nicht machen sollst. Was man dann so denkt, so ein Quatsch in so einem Moment. Und der Schlagzeuger, der fängt fast an zu weinen und sagt, du, Mia, ich habe Gottes Stimme so klar gehört. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass Gott so wirklich mit einer Stimme zu mir gesprochen hat. Und ich soll dir sagen, dein Name ist die Gesalbte. Ich habe dich gesalbt und wenn du mich bittest, dann werde ich dir noch mehr geben. Dieser Satz von diesem Schlagzeuger hat mein ganzes Leben verändert und komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe, seitdem ist es immer mein Gebet, vor allem was ich tue. Sei das, wenn ich singe, sei das, wenn ich predige, ist egal was. Es ist mein Gebet zu sagen, ich weiß, dass du mich gesalbt hast und ich bitte dich, mir noch mehr zu geben. Weil, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden habe, ist, dass es überhaupt nicht auf dein Talent ankommt, um Gott zu dienen. Sondern wenn er dich gesalbt hat, dann wirkt er durch dich, egal wie du dein Talent selber empfindest. Wenn Gott nur die gebrauchen würde, die die stärksten und talentiertesten sind und nur die, die rausstechen, dann würde die Bibel ganz, ganz anders aussehen. Guck mal nämlich da rein. Das sind ganz viele Geschichten von Menschen wie mir, die Versager waren, die sich verloren hatten, die Charakterschwächen hatten und wo Gott sie erwählt hat und sie gesalbt hat und sie gebraucht hat, um großartige Geschichte zu schreiben. Ich musste nur verstehen, dass alles das, was Gott für mich vorbereitet hat, nichts mit meinem Können zu tun hat, sondern mit dem, wie er durch mich wirken will. Und so kamen alle Puzzleteile zusammen. Die Outbreak Band ist entstanden. Eine Mischung aus Singen und Sprechen. Beides, was ich so ein bisschen kann. Und auf einmal hat es vollkommen Sinn gemacht, dass ich nicht in einer Sache brillant bin. Wenn ich eine brillante Sprecherin wäre, dann würde ich nur sprechen und rumreisen und Bücher schreiben, vielleicht Interviews im Fernsehen geben und ich würde gar keine Worship-Songs schreiben. Wenn ich nur die Stimme hätte, die alle zum Weinen bringen würde, dann würde ich wahrscheinlich nur eine Sängerin sein und mich darauf spezialisieren. Aber wir haben das gebraucht für unseren Weg, auch als Outbreak Band, dass es so jemanden gibt wie mich, der ein bisschen sprechen kann, der ein bisschen singen kann, der ein bisschen Lobpreis leiten kann und die Lieder ein bisschen schreiben kann, damit es so das Gesamtpaket gibt. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Ganz lange habe ich mich so schlecht gefühlt und heute sehe ich, alles hat genau so Sinn gemacht. Da, wo ich jetzt bin, das hat Gott sich ganz genau so gedacht. Das ist kein Zufall oder irgendwie etwas, wo ich mich selber reingepusht habe. Und ich kann dir nur sagen, wenn du dich auch manchmal so fühlst, dass du Gott fragen willst, was willst du eigentlich mit meinem Leben? Warum bin ich überhaupt da? Mach dir keine Sorgen. Er hat einen Plan. Und wie er dich geschaffen hat, ist richtig gut. Manchmal siehst du es nicht sofort, aber irgendwann und wenn auch spätestens im Himmel, wo jede Träne abgewischt wird und es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, keine Lüge mehr gibt, keinen Flüstern mehr vom Feind gibt, nichts, was dich runterzieht, wirst du verstehen, warum du wunderbar bist, genauso wie du bist, weil Gott sich das so für dich erdacht hat. Und wir haben eine Aufgabe, uns nicht so viel Zeit rauben zu lassen vom Feind, indem wir immer nur das Negative an uns selber sehen. Wenn dieser Schlagzeuger nicht damals das Bild für mich gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, niemals aus dem Schatten rausgetreten und hätte gesagt, na gut, Gott, dann mache ich das halt. Sondern wäre immer nur in Juris Schatten geblieben und wäre niemals dort, wo ich heute bin. Und wenn Gott sowas mit mir kann, dann kann er das mit jedem und erst recht mit dir. Noch ein Punkt, wo ich euch ermutigen möchte, ist, Umstände sollten deinen Namen nicht bestimmen. Es ist eine Wahrheit, dass auch wenn wir Jesus folgen und Jesus in unserem Leben ist, dass trotzdem unser Leben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, oder? Wer das verspricht, der muss auch nochmal in die Bibel gucken. Wir haben den Unterschied, dass wir Hoffnung haben, auch in den tiefsten Tälern. Dass wir wissen, dass ein Leben in Ewigkeit uns erwartet und dass das hier eine begrenzte Zeit ist, auch wenn diese Zeit oft mit viel Leid und Schmerz gefüllt ist. Aber nur weil wir Christen sind, bedeutet es nicht, dass uns keine schlimmen Dinge passieren. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und lässt du dir von Umständen, die du vielleicht erlebt hast, die wirklich traurig sind, auch deinen Namen geben? Namen wie die Betrogene, die Ungeliebte, die Kinderlose, die Verbitterte. Ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, aus diesen Rollen rauszubrechen. Gott leidet mit dir in dem Tal, wo du vielleicht gerade drinne steckst. Aber er möchte nicht, dass du dich darüber definierst und dass der Name ist, den du dir für dein Leben lang gibst. Und ich kann dir versprechen, das ist, was ich wirklich aus tiefstem Herzen glaube, egal wie schrecklich das ist, was du erlebt hast in deinem Leben, im Himmel wartet ein Trost auf dich. Im Himmel wartet ein geheiltes Herz auf dich. Und die 80 Jahre, ich sag mal, im Durchschnitt 80 Jahre, die wir jetzt so hier sein werden, die werden dort dann wie eine Sekunde sein. Auch wenn das vielleicht für dich jetzt unerträglich ist, wo du drin bist, will ich dir sagen, gib nicht auf. Das ist nicht dein Name. Das ist nicht der Plan, den Gott für dich hat, dass du dort liegen bleibst oder dass du da nicht rauskommst. Lass von deinen Umständen dir nicht den Namen geben. Das ist nicht, was Gott für dich vorgesehen hat, sondern er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir nicht sauer auf ihn sind, sondern den echten Namen entdecken, den er für uns hat. Es gibt Menschen, vor denen müssen wir unseren Namen beschützen. Und manchmal sind es auch sogar unsere Freunde oder auch Familienmitglieder, die das gar nicht böse meinen oder manchmal auch gar nicht wissen, was sie damit auslösen bei uns. Vielleicht hast du in deiner Kindheit sogar was erlebt, was viele Jahre zurückliegt, was dir heute immer noch wehtut, wenn dieses Thema rauskommt, weil zum Beispiel deine Eltern mal was dazu gesagt hätten. Auch davon sollen wir uns nicht bestimmen lassen, dass das der Name wäre, den Gott für uns hat. Ich habe einen schlimmen Triggerpunkt und das ist, ich habe kein Abitur gemacht, obwohl ich nicht dumm bin eigentlich. nach der 10. Klasse abgegangen, um bei McDonald's zu arbeiten, weil ich zur Bibelschule gehen wollte. Und irgendwie werde ich damit auch viel aufgezogen oder auch in der Band oder wenn dann irgendwas ist und ich wusste das nicht, dann ist auch immer schnell, ja Mia, du hast ja auch kein Abitur. Und das ist tatsächlich was mich manchmal hart triggert. Ich habe auch wirklich kein gutes Allgemeinwissen, das gebe ich zu, aber ich bin nicht dumm. Ich bin schon auch pfiffig. Aber wenn ich das Gefühl habe, jemand denkt, dass ich dumm bin, oder wenn man sich manchmal streitet, auch sogar mit deinem Ehemann, und er dann sagt, du bist so dumm, der meint das gar nicht so. Wirklich, ich sage viel schlimmere Dinge als das manchmal. Weil das ist der Punkt, der mich so verletzt, weil das so oft ein Name ist, mit dem ich mich selber betitelt habe. Ich habe kein Abitur gemacht, ich habe bei McDonald's ein Jahr gearbeitet, ich bin die Dumme bei uns in der Familie. Es sind Dinge, die einem wehtun, aber das ist nicht der Name, den Gott für mich hat. Und auch hier müssen wir unseren Namen schützen, natürlich auch von Menschen, die uns Böses wollen, aber es gibt auch genug Menschen, die uns lieben und die uns nahe sind, die uns vielleicht ganz unbeabsichtigt verletzt haben und dir einen Namen gegeben haben, den wir heute auf jeden Fall loswerden wollen. Weil was wir uns ja heute gemeinsam fragen wollen, ist, was ist denn der Name, den Gott dir gegeben hat? Wir müssen auch aufpassen im gleichen Zuge, wenn wir schon sagen, wir müssen unseren Namen beschützen vor den Menschen um uns herum, auch was wir für Namen verteilen. Auch manchmal ganz unbewusst, was wir manchmal zu unseren Kindern sagen, was wir manchmal zu unseren Freunden sagen, dass wir nicht zu denen gehören, die auch Menschen einen falschen Namen geben, mit dem sie dann lange rumlaufen und das selber glauben. Ich glaube, das ist wichtig, auch gerade unter uns Frauen. Wir sind vielleicht ein bisschen sensibler, unsere größten Stärken sind auch unsere größten Schwächen. Wir sind empathischer, wir haben mehr Mitgefühl, aber dafür sind wir auch schneller verletzt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach achtsam sind, was die Dinge sind, die wir übereinander aussprechen und dann nicht dazu beitragen, dass schlechte Namen vergeben. Der nächste Punkt. Wir müssen Gottes Namen für uns entdecken und annehmen und glauben, dass er wahr ist. Ich fange schon an zu schwitzen dem Thema. Ich habe schon so oft meinen Kindern positive Dinge zugesprochen, die sie mir nicht glauben, sondern mir dann sagen, ja, das musst du sagen, weil du meine Mutter bist. Aber wenn andere Menschen das sagen, bedeutet es denen voll viel. Und mir ist dieser Punkt jetzt wichtig, auch für heute Nachmittag. Zum einen den ersten Schritt, den werden wir nachher noch gemeinsam gehen, Gottes Namen für uns zu entdecken, aber das zweite, ihn auch anzunehmen und zu glauben, dass er wahr ist. Wisst ihr, dass Gott wirklich traurig ist darüber, dass wir an diesen falschen Namen festhalten und dass wir unsere Identität davon bestimmen lassen? Ich bin deshalb der Überzeugung, weil Gott ja auch mein Vater ist und ich bin selber auch eine Mutter. Und ganz viele Dinge kann ich über Gott erst seitdem besser verstehen, seitdem ich selber Mutter bin. Und mein Sohn, der hat ADS, wobei es sich jetzt mittlerweile verwachsen hat, aber als Kind ganz schlimm. Ich bin in einem christlichen Umfeld gewesen, wo mir alle gesagt haben, ADS gibt es nicht, du musst einfach nur öfter mit dem rausgehen oder mal ein bisschen strenger mit dem sein. Und das war es beides absolut nicht, sondern es kam dann echt zu einem Punkt, wo dann die Lehrer auch dann gesagt haben, Frau Friesen, wenn Sie jetzt mit dem Jungen nicht zum Arzt gehen, dann nehmen wir ihn aus der Klasse raus. Und dann konnte ich auch gar nicht mehr argumentieren und musste zum Arzt, gab alle Untersuchungen, Gehirnströme und pipapo. Und die Zahlen, die waren so eindeutig, dass in der Uniklinik sie uns da behalten haben. Ich habe den Schreck meines Lebens bekommen, weil ich dachte, vielleicht haben sie irgendeinen Gehirntumor gefunden oder irgendwie was. Dass wir auf den Oberprofessoren warten mussten, aber stellte sich heraus, der wollte nur mal Levi kennenlernen, weil er noch nie einen Menschen gesehen hatte mit solchen Werten. Das kannte er nur aus seinen Büchern. Und er wollte wissen, wie ein Mensch ist. der, der solche Werte hat, ja. Und dadurch, dass er halt ADS hatte, ist er sehr viel angeeckt. Sehr, sehr viele Schwierigkeiten in der Schule. Solche Kinder sind nicht leicht und wenn die einmal in so einer Schublade drin sind, die kommen da auch nicht raus. Weder bei Lehrern noch bei Mitschülern. Ich habe jede Woche beim Rektor gesessen mit den dollsten Geschichten, die ihr überhaupt euch vorstellen könnt. Und wenn wir dann abends gesprochen haben, dann habe ich immer gesagt, weißt du, Levi, morgen ist ein neuer Tag. Ab morgen wird alles anders. Und dann hat er gesagt, ach Mama, es, also, und er war noch so klein. Ich muss immer weinen, wenn ich das sage. Er war vielleicht 5 oder 6, noch bevor er in der Schule war, ging das eigentlich schon los, dass er gesagt hat, Mama, ich glaube, du hättest ein einfacheres Leben, wenn du mich nicht hättest. Kein Kind sollte das zu seiner Mutter sagen. Und ich habe ihm immer gesagt, weißt du, du bist es mir jedes Mal wert, da beim Rektor zu sitzen. Das macht mir nichts aus. Aber dass ein Kind selber denkt, sein Leben wäre für mich eine Belastung und dass es besser wäre, wenn es ihn nicht gäbe, das bricht mir bis heute das Herz, dass er das gedacht hat und auch so lange gedacht hat. Und wie ich schon gesagt habe, alles, was ich ihm gesagt habe, konnte er nicht annehmen, weil ich war ja seine Mutter. Und jetzt stell dir mal vor, wie Gott sich fühlt mit den Namen, die wir rumlaufen. Es ist genau das Gleiche, dass wir uns selbst als so schlecht empfinden, dass wir denken, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nur Ärger bereiten, dass wir nicht heilig sind und geben uns diese ganzen negativen Namen. Aber das ist nicht, wie Gott uns sieht, sondern Gott liebt uns von ganzem Herzen. Ich habe meinem Sohn so oft die Geschichte erzählt vom hässlichen Entlein. Ich habe gesagt, du fühlst dich so anders und das bist du auch, aber du bist nachher der Schwan. Verstehst du das? Die anderen sind nur die hässlichen Enten. Du bist der Schwan und jetzt ist es schwer. Aber nachher wirst du sehen, dass du der besonderste Junge bist der ganzen Welt. Und so ist es für mich auch bis heute. Wenn ich sehe, was aus ihm geworden ist, dass er jetzt sein Abitur gemacht hat, sein Herz für die Armen und Schwachen dieser Welt. Er hat jetzt seine erste Predigt gehalten und alle in den Boden gestampft. Wirklich, es war einfach nur krass zu sehen, was aus diesem Jungen geworden ist, der mit 5 oder 6 schon weglaufen wollte, weil er dachte, dann hätte es seine Mutter leichter. Es hat mir das Herz gebrochen und mir nur einen kleinen Einblick von dem gezeigt, wie es Gott geht, wenn wir uns selber nicht annehmen können und sehen können, wie er uns sieht. Genauso wie mein Sohn nicht sehen konnte, wie ich ihn sehe. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte das nicht Gott antun. Ich fand es so schlimm. Ich habe so gelitten in dieser Zeit, wo es meinem Jungen nicht gut ging. Und wo ich nicht zu ihm durchdringen konnte und ihm das sagen konnte, wie er wirklich ist. Und ich möchte das bei Gott anders machen. Ich möchte wirklich ausbrechen aus diesem Gedanken, immer nur das Schlechte in mir zu sehen. Ich möchte das annehmen, dass er mich wunderbar geschaffen hat. Dass er sich lange Gedanken gemacht hat über meinen Namen. Dass sein Name immer nur ein guter Name für mich ist. Sein Name für mich ist immer Liebe. Es gibt keine negativen Namen, die Gott vergeben würde an keines seiner Kinder. Er hat auch keine Lieblingskinder und besonders schöne Namen und Namen, die nur so ein bisschen schön sind. Sondern jeder Name ist perfekt. Und wir müssen lernen, uns damit zu versöhnen und das anzunehmen und daran zu arbeiten, uns nicht mehr über unsere Schwächen zu identifizieren. Hier sind ein paar Namen, die dir Gott ganz bestimmt nicht gegeben hat, wenn du hier bist und solche Gedanken manchmal über dich hast. Ungewollt, übersehen, zu laut, zu leise, übergangen, betrogen, ungeliebt, unbesonders, wertlos, dumm, ärgerlich, untreu, beraubt, gefangen oder sogar vielleicht ein Dieb. Wenn du solche Gedanken über dich hast, dann ist das nicht der Name, den Gott für dich hat. Eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament, finde ich, ist Gideon, wo wir sehen, dieses Prinzip, Gott nennt dich bei deinem richtigen Namen Und er ist dann auch mit dir, auch in den Tälern. Und zwar ist eigentlich die Situation, dass Gideon sich versteckt in Richter 6, Vers 11 bis 16. Ihr könnt das gerne mal zu Hause nachlesen. Und er ist eigentlich ein bisschen feige. Er möchte nicht erwischt werden und er drischt so ein bisschen Korn, um sich vielleicht ein Brot zu backen. Und es kommt ein Engel Gottes und sagt, steh auf, du mutiger und tapferer Held. Während sich Gideon gerade versteckt. Ich habe es mal mitgebracht. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und ich stelle mir das so vor, dass Gideon, der sich gerade ja so ein bisschen versteckt, sich umdreht und sich so fragt, wen meint der Engel? Denn mich kann er ja nicht meinen. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie ein einziger Mann. Und so geht auch die Geschichte aus. Er hat erst ein großes Heer, davon schickt Gott fast alle nach Hause, damit die Menschen nicht denken könnten, sie hätten es selber geschafft, sondern er geht mit Gideon in die Schlacht. Sie gewinnen, er ist der tapfere Held. Gott hat ihn schon so genannt, bevor er die Schlacht gewonnen hat, weil er das Potenzial gesehen hat in Gideon und weil das Gideons Name war, ein tapferer Held zu sein, auch wenn er sich in dem Moment eigentlich versteckt hat. Und das ist genau das Gleiche, was Gott mit dir vorhat. Und ich möchte gleich, dass wir uns einfach eine Zeit nehmen und auch Gott diese Möglichkeit geben, dir deinen Namen zuzusprechen. Vielleicht werden dir erstmal die Namen in den Sinn kommen, die du dir selber gegeben hast. Vielleicht ist einer dabei von denen, die ich vorgelesen habe, die negativ sind. Und ich habe so auf dem Herzen, dass wir wirklich diese ganzen negativen Namen heute brechen im Namen Jesu und sie wirklich hinter uns lassen, dass sie nicht mehr bestimmen, was du über dich selber denkst, wie du dich selber siehst, deine Taten, dass sie dich nicht mehr daran hindern, in die Berufung hineinzukommen, die Gott für dich hat, sondern alle diese negativen Namen, das ist wirklich mein Gebet für heute, dass wir die zurücklassen. Und dass, wenn wir heute von hier weggehen, wir mit dem Namen nach Hause gehen, den Gott für dich hat. Und dass wir ihn annehmen und dass wir ihn glauben. Er sieht genauso wie bei Gideon jetzt schon dein Potenzial, die Dinge, die er mit dir vorhat und benennt dich genau bei diesem Namen. Von daher lasst uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir einfach Gott zu uns sprechen lassen und vor allen Dingen die Namen ablegen, die er gar keinen Fall für uns möchte. Gott, ich danke dir, dass dein Name für uns immer nur Liebe ist. Und dass du jetzt gerade durch die Reihen gehst und wirklich alle negativen Namen, alle Namen, die geprägt sind von Minderwertigkeit, geprägt sind von Tod und Selbsthass, dass du die zerbrichst gerade in diesem Moment. Und dass du jedem einen persönlichen, liebevollen Namen zuflüsterst. Danke Gott, dass du einen Plan für uns hast und dass du dir schon lange Gedanken gemacht hast darüber, wie du uns erschaffen hast und auch wie du uns genannt hast. Auch wenn wir es nicht immer sehen und auch manchmal ein bisschen Geduld brauchen und Vertrauen und auch Glauben brauchen, durch die schwierigen Zeiten hindurchzugehen, wollen wir wirklich daran festhalten, dass du ein guter und ein treuer Vater bist, der nur das Beste für seine Kinder im Blick hat. Und ich möchte dich bitten, dass dein Geist einfach jetzt die neuen Namen in die Herzen hineinspricht, die Frauen in die Freiheit führt, wirklich in dieser Freiheit zu leben, die du für sie vorgesehen hast, in der Selbstannahme zu leben, die du für sie vorgesehen hast, dass sie einen Moment sich selbst so sehen können, wie du sie siehst. Danke Gott auch für das, was du in meinem Leben getan hast, dass mein Name nicht mehr die Talentlose ist, sondern die Gesalbte. Und dass du das genauso für jede Frau dir auch tun willst, ihnen einen neuen Namen zu geben und dass der von Liebe und Freiheit geprägt ist. In Jesu Namen. Amen.